Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem waschechten Berliner und Kulturmenschen zu Gast. Christian Duncker heißt er. Und vor allem im literarischen Leben der Hauptstadt kennt man ihn als ja wirklich umtriebigen Impresario von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen, als Moderator und Autor. Zentraler Ort dafür ist eine Buchhandlung, die er inzwischen mit seinem Partner und Kompagnon betreibt. Zugleich ist es eine Kunstgalerie, ein Treffpunkt, wo auch ein hauseigenes gedrucktes Kulturmagazin entsteht. Geistesblüten heißt es, wie der Firmenname der Buchhandlung. Und ja, was hier und im Leben von Christian Duncker so alles blüht, werden wir in den kommenden 90 Minuten erfahren. Herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen, Herr Duncker.
Lieber Joachim Scholl, so hat mich noch niemand vorgestellt. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Und jetzt habe ich natürlich das erste Mal einen roten Kopf. Und Sie sehen, ich habe mich extra schick gemacht. Jetzt ist alles dahin. Witze das erste Mal.
Wann und wie, Herr Duncker, ist Ihnen denn dieser wunderschöne Name Geistesblüten ein- oder zugefallen?
Man will ja irgendwie raffiniert sein und man hat sich überlegt, und man meint in dem Fall mein Partner und Geschäftskompagnon Marc Even und ich, was können wir anders machen? Worum geht's uns denn eigentlich? Und es ging uns darum, wir wollten einen Namen haben, bei dem wirklich Stillstand gar nicht mitschwingt, sondern etwas im Wachsen ist. Und natürlich, es soll wunderschön sein. Und wenn man sich so umguckt, ist natürlich appellieren wir nicht nur ans Herz und an den Unterleib, sondern primär an den Verstand, also an den Geist. Und Blumen und blumig sein, ohne Blümerand zu sein, waren da lagen die Blüten auf der Nähe. Aber na klar, kombiniert man erstmal und vielleicht waren es doch zuerst die Geistesblitze und dann die Geistesblüten, die wir ja viel, viel raffinierter finden, weil damit ja auch noch Geruch einhergeht. Und auch man denkt komischerweise, wenn ich so Freunde frage, immer an japanische Kirsche. Herr Scholl, vielleicht ging es Ihnen auch so, welche Blüte ist Ihnen denn da in den Kopf gekommen, als die Geistesblüten hörten?
Ich muss sagen, dass ich gar nicht jetzt an Blumen gedacht habe, sondern es hatte irgendwie so einen atmosphärischen Klang. Und das mit asiatisch ist irgendwie so richtig. So ein Kirschblüten, irgend sowas auf einem See treibend. Ihr Geschäft nennen Sie selbst auch eine kuratierte Buchhandlung. Das sollte also wirklich von Anfang an mehr sein als nur ein Ort, wo man eben Bücher kaufen kann, ne?
Ich glaube wirklich, dass 2020 wirklich ein großer Gong durch die Landschaft ging, nicht nur wegen Covid-19, sondern was sich Buchhandel fortwährend neu erfinden muss. Und kuratierte Buchhandlung, die Idee kam uns, als uns immer wieder mal Leute ansprachen und sagten, ich würde ja gerne, ich habe wahnsinnig viel Zeit, wie soll ich das alles schaffen? Und tatsächlich bei Jüngeren, die ja jeder Buchhändler oder jeder Buchanbieter, jeder Buchvermittler bei sich haben möchte, kommt natürlich auch ziemlich schnell die Wahrheit auf den Tisch und sagt, das hole ich nicht auf, das habe ich noch nie gelesen, ich verschwinde irgendwie zwischen meinen Schultern, das erdrückt mich. Und dieses Gefühl, das gibt es bei uns gar nicht, wir haben wirklich nur Novitäten, also sogenannte Neuerscheinungen. Und das Wort kuratiert impliziert ja auch, dass wir jedes Buch nicht aus der Kiste unten mal schnell irgendwo verstaut haben, sondern handverlesen und tatsächlich überwiegend auch gelesen. Wir empfehlen oder empfinden uns auch eher so als eine Typberatung. Ja, also ähnlich wie wenn Sie zum Friseur gehen und sagen, also jetzt peppen Sie mich mal ein bisschen auf. Oder jemand, der vielleicht, auch wenn es momentan wenig praktiziert werden darf, Hand auflegen darf, also Seelentröster. Und kuratiert impliziert ein Vertrauen und dem wollen wir gerecht werden.
Und dass Ihre Geistesblüten auch noch am Berliner Walter Benjamin Platz gedeihen. Das ist ja wirklich nicht nur der lokale Tüpfel auf dem I. Dieser gewaltige Geist, der weht einen dann schon an, wenn man so über den Platz
schreit. Total, obwohl ich natürlich in dem Moment schmunzeln muss. Einerseits ist natürlich diese Adresse ein wahrer Gewinn. Jeder Buchhändler wünscht sich natürlich einen Ort, der mit Buch verbunden wird. Walter Benjamin war ein Vordenker, war ein Querdenker, war jemand, der aus Berlin weg musste und leider am Ende ins Wasser ging. Wir versuchen auch immer wieder auf ihn hinzuweisen, ob jetzt in unserem Magazin oder mit Veranstaltungen oder mit dem Schaufenster. Aber ich muss deshalb schmunzeln, weil Sie hatten mich ja eingangs als West-Berliner vorgestellt. Und dieser Ort, an dem wir jetzt sind, ist eigentlich Künstler. günstig. Es war lange Zeit Brachland. Irgendwie zu Westberliner Zeiten konnte man da wunderbar für knappes Geld parken. Es gab eine Brandwand. Auf diese Brandwand ist wirklich Kino projiziert worden. Und als Kollhoff dann dieses Gebäude oder diesen Gebäudekomplex errichten will, stand plötzlich Charlottenburg auf der Straße und sagte, wir wollen das entzerren. Jetzt ist der Platz da. Aber leider gibt es immer noch keinen Hinweis auf Walter Benjamin bis aufs Namensschild. Mhm.
Über das Konzept ihrer Geistesblüten wollen wir uns später noch genauer unterhalten, Christian Dunker. In den letzten Monaten war es jedenfalls doch erheblich ruhiger bei Ihnen. Sie haben schon vom Gong gesprochen in diesem Frühjahr und nichts hat das gesamte kulturelle Leben in unserem Land ja so stillgestellt wie Corona. Die Buchhandlungen in Berlin, die durften offen bleiben, im Gegensatz zu den Kollegen und Kolleginnen in anderen Bundesländern. Aber Lesungen, Veranstaltungen gab es auch bei Ihnen keine. Wie hat sich denn das auf Ihr Geschäft ausgewirkt?
Es war gruselig. Also ein Moment, in dem, dass ich irgendwann mal einen Moment erleben werde, in dem Schaukeln abgebaut werden, Spielplätze brachlegen und selbst auf Berliner Hauptstraßen niemand mehr läuft und so, da hätte ich mir nicht träumen können. Ich habe auch immer gedacht, Mensch, so eine Katastrophe, wie man sie aus Filmen kennt, so Endzeitfilme, die bleibt irgendwie uns hoffentlich erspart. In Covid-19, Sie haben es schon angekündigt, war in Berlin noch ein Sonderfall, insofern als dass hier wie in Sachsen-Anhalt Buchhandlungen offen bleiben durften. Am Walter-Benjamin-Platz waren wir lange Wochen lang das einzige Licht. Ich habe trotzdem drüber nachgedacht, fand ich diese Idee richtig. Einerseits war sie eine Hilfe, andererseits vielleicht auch latenten Fluch, weil Covid-19 ja auch immer mit den Plagen gleichgesetzt wurde. Und man denkt sich natürlich an die letzte Plage in Ägypten und dann wurde die Tür bestrichen, damit die möglichst an einem vorbeigeht. So weit haben wir es nicht gemacht. Das Licht war angeknipst, aber wir haben natürlich verstanden, dass gerade Menschen, die lesen, kapieren müssen, dass Covid-19 nicht an der Türschwelle stehen bleibt. Also musste man sich Alternativen ausdenken. Wir haben das Licht angeknipst, haben eine Apothekerdurchreiche geführt und haben die Gespräche vor den Laden verlagert. Tatsächlich, indem wir ein bisschen lauter sprachen oder uns anrufen ließen. Wir haben das Glück, dass wir eine große Fensterfront haben. Und es war wie ein Kasperletheater. Thomas Hettche war ja gerade in der Lesart. Und ich glaube, dem hätte das gut gefallen. Man könnte darauf wie ein Puppentheater reagieren. Also wir sind entlang der Fenster gegangen und haben Bücher hochgehalten und haben sie aufgeblättert.
Ich meine, gerade Sie als multipler Eventmanager, Ihnen muss doch auch das Herz geblutet haben. All die schönen geplanten Veranstaltungen wahrscheinlich perdu und abgesagt, ne?
Total. Also ich war vor dem Kneifen, vom Weinen, vom Schreien und irgendwann war auch alles da, weil natürlich ist jede Veranstaltung mit ganz viel Emotion behaftet und das ist ein wichtiges Standbein für uns Geistesblüten und wir haben einfach auch das Glück, dass viele Veranstaltungen immer in Kombination Autor und Schauspieler stattfinden. Wir haben immer mal wieder internationale Autoren zu Gast und wir wollen nicht irgendeine Stimme, sondern die Stimme, die uns aus dem Buch anspricht. Und ich erinnere mich natürlich an die Veranstaltung, die wir geplant hatten mit Rebecca McKay und ihrem Buch Optimisten. Und tatsächlich hatten Jördis Triebel und Florian Stett dazu gesagt, weil durch das Buch führen sowohl eine Frau als ein Mann. Und vielleicht darf ich an der Stelle das noch sagen, weil wir ja noch im Komplex Corona sind. Ich fing irgendwann mit den Augen an zu rollen, weil es hieß, liest alle Camus oder liest Saramago, liest solchen Bücher. Und die Politik hat es ja dann ähnlich aufgegriffen und hat dann irgendwie mit wirtschaftlichen Ausmaß anschließend oder mit dem Ausmaß des Zweiten Weltkriegs verglichen. Sie haben immer wieder die spanische Pandemie herangezogen, die spanische Grippe. Aber jetzt die Optimisten von Rebecca McKay war und ist eins meiner Bücher der Stunde, weil hier wird HIV und AIDS thematisiert und damals wurde etwas Mitte der 80er praktiziert, nämlich die Reagans haben sich weggedreht und haben gesagt, es geht uns nichts an. Die haben fast 4 Jahre gebraucht, bis sie sich mit Prävention beschäftigten. Und Trump hat eigentlich diese Fehler ja wiederholt, weil er von sich weghielt und hat gesagt, uns Amerikaner trifft es nicht und wir wissen es alle besser.
Nun geht das öffentliche literarische Leben aber doch allmählich wieder los, bei Ihnen auch, ne?
Oh ja, der Walter-Benjamin-Platz ist wirklich wie eine Tür mit zwei Eingängen oder anders wie ein Schrank mit einem Hinterzimmer. Wir haben das Glück, dass wir einen Hinterhof haben. In dem Hinterhof wachsen ganz viele Birken. Er ist grün, es gibt keine Teppichstangen, es gibt auch keine Mülltonnen. Wir drehen dort einmal die Woche tatsächlich Filme in diesen Birken oder auch bei uns in der Buchhandlung mit Schauspielern, Autoren. Wir können dort auch veranstalten, aber wir haben auch, und da haben Sie recht, Veranstaltungen wieder in die die Buchhandlung geholt, natürlich mit den Hygieneregelungen. Und da bin ich bisher sehr, sehr glücklich, weil da diese Hygieneregelungen, wenn man sie dann erklärt, umgesetzt werden ohne Murren und Knurren. Andererseits gibt es in normalen Tagen immer mal wieder auch Kundinnen und Kunden, die ich lieb habe, die ich auch gerade erst kennenlerne, aber bei denen der Verdacht aufkommt, Mensch, sie waren seit dem 16. März nur im Keller. Ja, ja. Und es bleibt für uns alle sowas Unfassbares.
Aber wie viele dürfen Sie denn reinlassen bei sich?
Das Glück, wir dürfen ja Abstände einhalten von 1,5 Meter. Es gibt die Möglichkeit, dass man Menschen, die in einem Haushalt leben, auf sogenannte Paarstühle setzt. Und somit haben wir wirklich eine Bestuhlung von etwa 30 Personen. Wir haben eine Tonanlage. Wir können also wirklich also auch Schwerhörige dort mit nach hinten setzen oder auch nach vorn. Und wir hatten neulich Zaja Alexander mit lustigerweise Erdbebenwetter, wo wir ja gerade jetzt bei Ton und bei Lautstärke sind. Und es war so stimmungsvoll. Und man hat einfach auch gemerkt, die Kommenden waren so glücklich, dass es wieder losgeht. Und das war ganz oft Thema. Endlich passiert wieder was. Aber danke für Ihren Respekt, dass Sie uns nicht nebeneinander knautschen, sondern uns Luft lassen.
Trotzdem, ich will nicht prosaisch sein, aber kann man sich das denn leisten? Weil also auch viele Autoren und Autorinnen leben ja von Lesungen, von Innenbuchhandlungen, machen Lesereisen. Die Buchhandlungen müssen die bezahlen, die Reisen müssen die müssen Honorare zahlen. Bei 30 Menschen kann man eigentlich nicht viel Umsatz machen. Ist das nicht ein Minusgeschäft?
Sie haben recht, aber damit einhergeht eine Pflicht. Aber vorangestellt vielleicht sogar nochmal die Partnerschaft Verlag, Buchhandlung oder Verlag und Veranstalter. Also man darf natürlich von Verlagsseite dieses an Muss, was Sie gerade benannten, nämlich die Löhne, die Gehälter, die Gagen, aber auch die Vorbereitungszeit allein auf die Schulter der Veranstalter hieven. Man muss als Verlag da auch ein bisschen flexibel sein. Man muss auch auf Autorenseite flexibel sein. Natürlich müssen wir alle eine Miete zahlen, aber es kann nicht der eine vollständig die Miete des anderen zahlen. Man muss sich also da auch annähern. Aber die Pflicht, die ich gerade eingangs irgendwie ansprach, wir haben durch den Kontakt zu vielen Autoren oder auch Künstlern, Schauspielern natürlich auch gemerkt, denen fehlt das erste Halbjahr nicht nur monetär, sondern auch vom Applaus oder auch vom Respekt oder von der Anerkennung. Man schreibt im Regelfall 1,5, 2 Jahre, wenn nicht sogar länger an einem Buch. Und wenn man jetzt im Frühjahrsprogramm war und vielleicht nicht bedacht wurde, weil die Feuilletons ja auch dünner wurden und sich dieses Corona-Thema schnappten, bislang nicht vorkommen, sie ahnen gar nicht, wie glücklich die sind, wenn es wieder losgeht, auch wenn es online ist. Ja? Also da nimmt auch jeder das verwackelte Doppelkinn wie gerne in Kauf, nur wenn es mit dem Handy gefilmt ist. Es geht halt auch anders.
Hören wir eine erste Musik in diesen Zwischentönen, Christian Dunker. Erster Wunsch ist Johann Sebastian Bach, mit dem wir ja ein weiteres Talent von Ihnen erwähnen. Können Sie singen, nicht wahr?
Ich singe sogar Tenor.
Was haben Sie sich denn gewünscht und warum?
Ich habe mir Bach interpretiert von Vicky Olafsson gewünscht. Das möchte ich vielleicht nochmal sagen. Ich habe mir Johann Sebastian Bachs wohltemperiertes Klavier von Vicky Olafsson gewünscht. Er ist ein etwa mit 30-jähriger Isländer. Und mir imponiert er, weil er sich mit Kantaten, mit Motetten beschäftigt. Sie haben es ja schon angedeutet. Ich habe eine Verbindung zu Bach. Ich singe seit 1995 im Bachchor an der Gedächtniskirche im Tenor. Und Olafsson ist ein Kenner, Sie haben gerade auch gehört, das ist ja fast so, als würden sich seine Hände miteinander unterhalten und man erkennt Bach, aber es ist doch 2019, 2020, es ist was ganz Eigenes. Bach, der ja immer auf den Text komponierte, weil ihm auch nicht nur die Komposition, sondern auch immer Inhalt wichtig war. Er hat ja per se Bibelstellen vertont. Ich bin total begeistert von Bach, war nicht nur, weil es ist einerseits ja auch eine Musik, die Logik, die Ratio anspricht und trotzdem auch wirklich ganz weit unten im oder zumindest im Herzbereich des Körpers landet. Ich habe mir immer überlegt, was kann ich machen? Ich singe ja als Kind, war ich bei den Sängerknaben, ich bin schon immer irgendwie mit Gesang konfrontiert gewesen und wenn man in einer Gruppe plötzlich so viel Ton erzeugt, ja, wenn plötzlich die Halle schwingt und man eigentlich, da sind ja auch Menschen dabei, die an sich ganz stille Jobs ausüben, ja, oder vielleicht auch eher schüchtern sind und dann sind wir 80, 90 Leute und lassen es wirklich brummen und erzählen die Geschichte, erzählen eine Passion, erzählen eine Motette oder Kantate, dann ist es unglaublich bereichernd und man ist plötzlich ganz woanders. Also dieser Klangkörper, diese Farbe, und ich wäre nie auf die Idee gekommen, alternativ zu töpfern. Also ich bin sehr, sehr ungeschickt und da kann ich bunt und lustig sein und vor allen Dingen Klang erzeugen.
Aus dem wohltemperierten Klavier die Fuge in C-Moll von Johann Sebastian Bach ausgesucht. Gewünscht hat sich dieses Stück der Berliner Buchhändler und Kulturveranstalter Christian Dunker. Er ist heute unser Gast hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mit Bach, da waren wir schon gewissermaßen beim Schöneberger Sängerknaben. Das haben Sie vorhin mal so kurz nebenbei erwähnt. Als Kind haben Sie da gesungen, als Junge. Das ist ja ein deutschlandweit bekannter Knabenchor gewesen. TV-Auftritte gab es da, Plattenaufnahmen, zig Konzertreisen durch die halbe Welt, Opernauftritte und. Haben Sie das alles auch erlebt?
Ich habe viel miterleben dürfen und es war wirklich ein Knaller. Wir haben uns montags immer im Rathaus Friedenau getroffen. Sie wissen, es ist vor einigen Jahren ja geflutet worden, weil einmal die Wasserhähne nicht zugedreht hatte. Wir hatten wirklich diesen riesigen Raum damit und es war ja auch immer Abendprobe. Das war für uns schon spannend, weil man ist ja Grundschüler gewesen. Und da oben war wirklich ein strenges Regiment. Gerhard Hellwig, so hieß unser Dirigent, hat auch mitunter mal einzeln vorsingen lassen, lustig war und daran musste man sich erst gewöhnen. Der hat nicht etwa gesagt, Christian, kannst du mal einfach deine Klappe halten, sondern der hat dann den Nachnamen gerufen. Und wenn man den Nachnamen, wenn es den schon gab, dann wurde man durchnummeriert. Also da war wirklich noch so ein anderer Zug.
Wie alt waren Sie da?
Ich glaube, mit 8 bin ich da hineingekommen. Aha. Und es war, wie Sie sagen, wirklich Schlaraffenland. Schlaraffenland, weil wir in der Kulissen schnuppern durften. Wir waren immer mal wieder auch in der Deutschen Oper. Und wenn ich jetzt erzähle, ich war in Schwarzwaldmädels und so weiter, dann kriege ich natürlich, wenn ich mal wieder weggehen darf, wahrscheinlich dort kein Bierchen. Aber ich war ja auch eine Schneeflocke. Oder ich war im Barbier von Sevilla, saß ich unter einem Tisch. Und wir haben bei La Bohème mitgesungen. Und Sie ahnen es, als 8-Jähriger spricht man ja auch oder singt man ja auch ein seltsames Französisch. Das hat man sich als Berliner eingeblendet. Sie haben ja schon mehrmals erwähnt, ich bin West-Berliner, ich bin im französischen Sektor groß geworden. Das hieß aber nicht, dass ich irgendwie La Bohème deswegen irgendwie aus dem Stegreif. Wir haben tolle Reisen gemacht. Wir hatten einen Dresscode und das war eine große Herausforderung. Wir mussten wirklich kurze schwarze Hosen tragen. Und jetzt, auch heute ist es, glaube ich, noch eine Schwierigkeit für Mütter.
Weiße Kniestrümpfe, ne?
Man muss weiße Kniestrümpfe tragen, man musste schwarze Halbschuhe tragen, man hatte so einen Blazer an, da war der Berliner Bär drauf. Und tatsächlich war man so ein bisschen Aushängeschild und wir haben auch Singles aufgenommen, aber für uns war das ein Riesenspaß. Wir haben nicht gedacht, jetzt sind wir in den Charts, darum ging es ja gar nicht. Ja, wir turnten auf dem Elefantentor herum und waren da bei der Einweihung, weil man gesagt hat, Mensch, die Sängerknaben sind eine Art von Maskottchen und die sollen jetzt mal laut sein.
Und sogar ein Auftritt in der Sesamstraße soll es gegeben haben.
Total. Und das war auch witzig. Das war ja so die Zeit von Horst Janson und Lilo Pulver. Und wir sind dazu eingeladen worden und da durften wir nicht auffallen. Wir sollten spielende Jungs sein und sollten möglichst bunte Klamotten anziehen. Lustigerweise gibt es ja für so einen Moment auch einen Fundus. Falls mal jemand daneben griff, da muss man halt was aus dem Sack anziehen. Ich war froh, dass ich das nicht musste, weil die haben wir natürlich dann eine Zeit lang veräppelt. Aber das war irre. Also wir haben mit Lilo gesungen, wir haben mit Tiffy und mit Bödefeld gesungen und da hängt eine schöne Erinnerung dran. Das war im Sommergarten der IFA.
Da sind wir jetzt schon beim kleinen Christian Dunker. 1972 sind Sie geboren im Stadtteil Rhein-Niggendorf, sagt ne?
Nein, oder, ich bin in der Pulsklinik geschlüpft. Die ist ja in Charlottenburg, also das ist ganz in der Nähe des Schlosses. Und dann haben wir, sind wir nach Rhein-Niggendorf und da bin ich in der Nähe des Kutschis aufgewachsen.
Und das heißt sozusagen, es war von früh auf eine musische Jugend, ja? Also Musik?
Total. Also angestoßen durch meinen Papa. Mein Vater war immer jemand, der auch gerne gesellig mit Freunden da saß und irgendwann dann wurde dann auch Kalinka gesungen und sowas nimmt man sich natürlich dann als Junge an. Und dann hat er gesagt, so jetzt wird mal aber richtig und dann haben wir Weihnachtslieder zusammen gesungen oder eben auch Kleinigkeiten. Und nochmal zurückgeschwenkt zu den Sängerknaben, gerade in der Oper, da sitzt man dann als in der Kantine als Vater oder Mutter und lustigerweise in der Oper, da haben die Väter drauf bestanden. Die wollten lieber abholen, weil die konnten natürlich da unten einen zischen und wir durften dann danach vielleicht noch eine Limo trinken und da durfte es dann auch ein bisschen länger sein, war immer schön, wenn man am nächsten Tag Schule hatte.
Und eine Sportskanone sollen Sie gewesen sein. Super Schwimmer, richtig?
Nee, das ist eine Ente. Also ich war da auch eher Bleiente. Also na klar, ich war im Schwimmverein, aber ich war nie irgendwie der Michael Groß und war also nie so...
Wie kam das dann in die Welt? Das steht nämlich
also,
über Sie geschrieben.
Also ich habe so kleinere Abzeichen, aber da war dann irgendwie meine andere Sucht stärker. Training war immer Dienstagabends und ich habe da im Parabad, also Paracelsus-Bad trainiert und da oben auf der Balustrade saßen dann eben meine Eltern und die haben dann auch mal auf die Uhr gezeigt. Das war denn mein Zeichen, demnächst kommt die Haller von Nonstop Nonsens. Wenn ich jetzt also ein bisschen Tempo gebe, darf ich das noch gucken.
Wie war das denn so als Berliner Mauerkind auch? Hat das eine Rolle gespielt für Sie in Ihrer Familie? Sie sagten schon, Rhein-Niggendorf, französischer Sektor.
Es hat insofern eine Rolle gespielt, als dass wir hatten auch Verwandte in Marzahn, wir hatten Verwandte in Friedrichshain, wir hatten Verwandte in der Ostseestraße oder auch in Dresden. Wir waren immer mal wieder auch auf der anderen Seite der Mauer. Beim Spielen hat das insofern eine Rolle gespielt, dass wir haben ja viele Fahrradtouren gemacht, ja, und sind dann entlang der Mauer gefahren und wir hatten Mitschüler, deren Eltern einen Ausreiseantrag gestellt haben und die waren so ein bisschen zittrig, wenn wir dann gesagt haben, wir sind entlang der Mauerstraße an der Mauer gefahren, war für die ein bisschen seltsam. Andererseits waren das auch meine Kumpellos von damals, wir sind zur Bernauer Straße gefahren und ich weiß noch, wie Jörn dann auf die Idee kam, wir können ja mal ein Maß rüberwerfen und das haben wir gemacht und haben auch guten Appetit gewünscht, kam nicht zurück, ist auch nicht explodiert, wie wir uns das als Kind ausgemalt haben. Natürlich macht man so einen Blödsinn. Und ja, ich hatte einen ganz tollen Deutschlehrer, der dann auch auf die Idee kam, als dann gefragt wurde, was für mich irgendwie unverständlich war. Es gab Klassenkameraden, die wirklich nie im Ostberlin waren. Da haben wir gesagt, das müssen wir aber auch mal machen. Und es war eine schwierige Nummer. Kinder mit deren Eltern Ausreiseantrag gestellt haben, die sollten mitkommen. Die Eltern waren da gar nicht irgendwie begeistert. Wir waren trotzdem drüben. Wir waren auch in Sachsenhausen und auf den Rückweg. Sie erinnern sich, man musste ja immer einen Zwangsumtausch leisten. Und dieses Geld, alle haben es damals im Kaufhaus auf dem Alexanderplatz untergebracht, in Bücher investiert und Schulmaterial. Aber es gab auch eine Currybude und es gab eine Losbude. Und ausgerechnet einer von uns gewann Geld. Und dann waren wir, man hielt ja zusammen, drauf und dran. Und wir haben auf dem Alexanderplatz dieses Geld verteilt. Und es hat nicht lange gedauert. Dann kamen Männer im Lodenmantel und fragten, ob irgendwas mit uns nicht stimmt.
Eine Teenagerjugend in den 1980er Jahren in West-Berlin, die stelle ich mir als baden-württembergisches Landei von damals irgendwie glamourös vor, so mit einer Szene, wo ein David Bowie in der Stadt war und ich weiß noch, als wir mal mit Klassenfahrt nach Berlin kamen und ich mir grässlich zurückgeblieben vorkam, die sahen alle so cool aus, diese Kids mit 17, 18, Punks oder New Wave-mäßig, also großartig. Waren Sie auch so ein Kind oder so ein Jugendlicher dann?
Also ich hatte alle möglichen Haarfarben, war irgendwann dann sogar auch mal Popper. Ich war nie Punk. Ja. Das ging eigentlich auch darum, man wollte ja auch so Knutscherfolge. Ja? Und man wollte einfach ja irgendwie auch beeindrucken und irgendwie, ich würde nicht sagen, dass ich da falsch abgebogen bin, aber damals war das meine Strategie und ich fand das ganz schön. Aber na klar, hatten wir auch New Wave in der Klasse, wir hatten Billys in der Klasse. Irgendwie natürlich wurden, ich weiß ja, ich darf ja keine Marke tragen, aber natürlich schwere schwarze Schuhe getragen und natürlich wurde rund und hoch und runter The Cure gehört und es war eine wilde Zeit und es war auch die Zeit der Hinterhöfe, weil lustigerweise wollte jeder, der uns in Berlin besuchte, Hinterhöfe sehen, die hatten wir nur so wenig in Rhein-Niggendorf, dann sind wir natürlich nach Kreuzberg gefahren und überall in Kohleluft und es war eine faszinierende Zeit und Also ich bin auch wirklich gern Berliner, ja, weil ich diese Stadt, obwohl ich ja hier geboren bin und ewig wohne, immer noch nicht fassen kann, weil sie ja so brodelt. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Wann kamen denn die Bücher, die Kunst in das Leben von Christian Dunker?
Wir mussten in der Schule schon viel lesen. Ich bin nicht, würde nicht sagen, dass ich aus einem Haushalt komme. Auf den Nachttischen meiner Eltern lagen sicherlich nicht zu viele Bücher. Aber ich habe sehr früh wirklich alle Erich Kästners gelesen. Ich hatte ja auch schon bekannt, dass ich auch gern Fernsehen geguckt habe. Und so Serien wie Silas und Jake Holborn von Justus Faue war natürlich der nächste Schritt. Ich habe dann auch Patrick Pirkan nicht nur geguckt, sondern auch gelesen. Ich weiß nicht, ob Ihnen Johanna von Kotschian noch was sagt. Ja, unterwegs nach Atlant, das war eine ganz große Nummer mit Dreibeinern. Ich fand so diese Fantasiegeschichten, die haben mir unglaublich gut gefallen und sind auch Sachen dabei gewesen, die wir nachgespielt haben im Freundeskreis. Und gab auch Situationen, dass tatsächlich irgendwie neben mir dann ein Buch lag und bin aufgewacht am nächsten Tag und dachte, Mensch, eingeschlafen.
Sie haben dann an der damaligen Berliner Universität der Künste Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Was ist denn das für ein Fach?
Klingt ziemlich dicke, oder? Also das stimmt. Also das ist ein Marketingstudiengang. Man lernt vor allen Dingen anhand der Praxis, weil viele Dozenten, wir hatten Kollegen von Ihnen, die uns besuchten, aus dem Journalismus kommend, oder wir hatten Menschen, die im Marketingbereich einer großen Firma waren. Man hat durchexerziert, wie man Strategien führt, was experimentelle Textproduktion heißt. Wir haben Filmschnitt gelernt,
Aber wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen?
Ich hatte mir überlegt, was möchtest du denn mal machen? Und dieses irgendwie Pitchen, also vor jemandem stehen, jemandem etwas verkaufen, irgendwie für etwas begeistern, da wird man angeleitet in diesem Studiengang. Das hat mir immer großen Spaß gemacht und es war sehr heilsam, dass dort so viele Dozenten aus der Praxis waren, die natürlich gesagt haben, theoretisch alles richtig, aber wer soll es denn am Ende kaufen? Mach doch mal was anderes. Und ich war jetzt würde man wahrscheinlich sagen, geflasht von dem, was man alles geboten bekam, wo man reinriechen durfte.
Ihre Diplomarbeit, die haben Sie dann über die Berliner Akademie der Künste geschrieben, wie ich gelesen habe. Wie der Ausstellungsbesuch vom Zufall zum Einfall wird. So der Titel, klingt schon ganz schön pfiffig. Hat sich da schon der spätere Kurator Dunker gezeigt?
Ja, vielleicht. Also ich gehe ganz gern in die Akademie der Künste. Ich finde fantastisch, was die auf die Beine stellen. Aber leider ist es so, auch heute noch, würde man sich an einem Fleck Berlins aufhalten und wirklich die 100 Ersten, die einem begegnen, fragen, Akademie der Künste, kennen Sie die, waren Sie mal da und was haben Sie dort als letztes gesehen? Ich glaube, man würde auf die ersten beiden Fragen häufig ein Nein hören, vielleicht auch ein paar Ja's, aber das Programm runterbeten können, glaube ich, die wenigsten, was sehr schade ist, weil die machen fantastische Ausstellungen und ich würde da gerne noch mehr Leute hinschicken.
Das ist dann ganz woanders lang ging bei Ihnen, hören wir im zweiten Teil dieser Zwischentöne. Wir unterbrechen für die Nachrichten. Christian Dunker, bis dann haben wir noch Zeit für den nächsten Musikwunsch von Ihnen. Jetzt gehen wir aber voll in die 80er mit dem All-Time-Pop-Classic Forever Young von Alphaville. Sagen Sie uns noch ein ganz kurzes Wort dazu.
Ich hatte schon gesagt, ich hatte eine fantastische Kindheit. Also Menschen, die murren und knurren und sagen, es war alles furchtbar, wird es bei mir nicht geben. Meine Eltern haben alles möglich gemacht und wir haben wahnsinnig viel gesehen und erlebt.
Mit Joachim Scholler Mikrofon zu Gast ist heute Christian Dunker, Buchhändler, Kulturveranstalter, Autor, Herausgeber aus Berlin. Und dieses wohl berühmteste Chanson von Jacques Brel hat er sich ausgesucht in der Fassung von Nina Simon, Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas oublier qui s'enfuit déjà, oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfumais des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine.
Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Nina Simon haben wir gespielt, Ne me quitte pas, für unseren Gast heute, den Buchhändler und vielfältigen Kulturimpresario aus Berlin, Christian Dunker. Was hat es denn mit diesem so traurigen Lied auf sich, diese Version da vom Ewigkeitsklassiker, kann man ja sagen, von Jacques Brel?
Was die Zuhörer ja leider nicht gehört haben, ist ja, dass sie so im Stillen mitgesummt haben. Und mir wäre es fast auch so passiert. Und es ist eins dieser Lieder. Und Nina Simon beeindruckt mich, weil man ihr einfach anmerkt beim Singen, die Frau hat tatsächlich gelebt. Sie ist am Anfang ja sehr, sehr französisch und dann wird sie wieder die Amerikanerin. Sie ist mit vor den Karren oder vielleicht mit dem Karren gelaufen, der Bürgerrechtsbewegung. Sie war mit einem Polizisten verheiratet, der sie verließ, der kurzzeitig ihr Manager war. Sie hat Rassismus selbst erlebt. Ja, also das ist wirklich ein Leben. Sie hat ja auch viele Ohrfeigen bekommen. Sie war Klavierlehrerin, ihre Karriere war gar nicht absehbar, aber die hat den Hals hochgestreckt. Ja, sie hat einfach gesagt, ich mache das, ich gehe auch nach Frankreich, versuche mich in einem neuen Land. Da hat sie am Ende dann auch die Augen zugemacht. Und bei diesem Lied schwingt für mich auch immer so diese Idee mit, es gibt immer schon Menschen, die gelebt haben und die etwas vorgemacht haben, die vorgelaufen sind. Und ich finde, da kann man schon so ein bisschen Respekt haben oder vielleicht sogar eine Bewunderung, weil natürlich gehört es zur Jugend mit dazu, dass Dinge scheinbar neu sind, für die die Jugend auf die Straße geht oder junge Menschen. Aber da waren ja immer schon Leute, die gekämpft haben, dass Rassismus nirgendwo hingehört und dass man dagegen etwas machen muss, hat Nina Simon schon ganz früh gezeigt und mir imponiert sie und man merkt diesem Lied ganz viel Ehrlichkeit an, weil man wirklich, man fühlt sie beim Hören, also man summt vielleicht mit, aber sie erzählt ihm ja auch die Geschichte dahinter.
Wir waren vorhin beim studierten Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikationswirt Christian Dunker. Was waren denn so die ersten Schritte, die ersten beruflichen nach dem Studium?
Wie viele bin ich erstmal in Agenturen gegangen und habe da als Stratege gearbeitet und als Texter gearbeitet. Ich habe wirklich Schulmaterial mitentwickelt, wenn es um Nachhaltigkeit geht für die Sekundarstufe 1. Aber ich habe auch immer mal wieder was versucht. Wir waren zum Beispiel für einen Abfallzweckverband aus Brandenburg tätig und wir haben die dort Arbeiten dazu gebracht, wir wollen mal einen Erotikkalender machen. Und das war sehr, sehr witzig, weil die natürlich nicht gecastet wurden, sondern letztendlich waren wir dankbar. Wir brauchten 12 Gesichter und die haben sich wahnsinnig viel einfallen lassen, ob nun als Superman mit einem Cape oder tatsächlich Tonnen stemmt und das waren Berserker, aber das waren halt auch...
Ich wollte gerade sagen, da stellt man sich ja Mordsmänner mit Mordsmuskeln vor,
und
oder?
Das ist halt der Witz daran, da war halt auch die ein oder andere Speiche dabei, die sicherlich irgendwie die Tonne nur zu zweit schubsen kann und das macht diesen Kalender, macht er den so toll.
Und dann plötzlich eine ganz andere, eine politische Sphäre für Sie, Christian Dunker, 6 Jahre lang waren Sie Büroleiter von Volker Beck, dem Bundestagsabgeordneten der Grünen damals, Anfang der 2000er Jahre war das. Wie wird man denn sowas?
Ich habe ja nicht nur mein Studium im Hinblick auf die Wirtschaft ausgesucht, sondern auch wegen des gesellschaftlichen Kontexts. Und nun war diese Anzeige im Tagesspiegel, Volker Beck sucht einen Büroleiter. Und der Mann hat mir wirklich imponiert. Tatsächlich in der Zeitung annonciert, was eigentlich auch für ihn spricht, weil er wollte natürlich gucken, wer ist denn da draußen? Wer könnte das vielleicht noch sein? Also es war keine Form von Klüngelei, sondern es war wirklich ein reines Bewerbungsverfahren. Und ich habe ihn wirklich für das, was er darstellt, für das, was er gewuppt hat, für das, was er einstecken musste, idealisiert oder auch vielleicht bewundert, weil ich dachte, für wen er da auf die Straße geht. Sie müssen wissen, Politiker ist man nur für 4 Jahre. Es ist kein Ausbildungsjob, wenn man sich mal anguckt, wie viele Bäcker und Lehrer, da sitzen Lehrer übrigens am meisten, gar nicht so viele Akademiker, und das müssen, werden ja im Grunde Autodidakten gefragt. Und Volker Beck hat natürlich für sich umgesetzt, weil er ja auch für die Schwulen- und Lesbenrechte maßgeblich oder transsexuellen Rechte lief, ganz viel aus dem Ich heraus leben können. Er hatte ein paar Partner, war verheiratet und hat natürlich eigene Belange gehabt. Dieses Verheiratetsein, dafür hat er hier gekämpft. Und dass ich irgendwann selber mal davon irgendwie partizipieren und nutznießen kann, das hatte ich mir immer gewünscht, weil Mark Even und ich, wir sind ja seit 21 Jahren zusammen und wir haben uns gedacht, wenn, dann und dann kirchlich. Und das geht noch gar nicht so lange. Und tatsächlich haben wir uns 2016 in der Parochialkirche des U-Bahnhof Klosterstraße von Erik Hausmann, sicherlich einer der großartigsten und liebevollsten Pfarrer der Stadt, trauen lassen. Und das war, werde ich nie vergessen, das war der Abend oder der Tag, an dem dieses Glockenspiel erstmalig eingeweiht war. Der Hausmeister dieser Kirche wollte unbedingt seinen roten Teppich ausrollen und wir sind nicht die Windsors. Unsere Väter kamen nicht. Der eine, weil er keinen Kontakt haben will oder so zur Seite geht. Mein Vater nicht, weil er gesagt hat, Mensch und Kirche, und das bin ich ja gar nicht. Wir fanden es alle ein bisschen suspekt, aber an dem Tag selbst war dann Jürgen Flimm da, der wurde unser Traufvater, wenn man so möchte, der las aus dem Hohen Lied der Liebe, und es saßen der Bachchor, für den ich ja, oder bei dem ich mitte, die haben Ausschnitte gesungen. Und wir haben natürlich die ganze Zeit geheult und geweint, und das, der Gottesdienst, der gehalten wurde, der war so beseelt und herzlich und unvergesslich.
Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt so prosaisch bin und aus dieser schönen Szene nochmal zurück in so ein Bundestagsabgeordnetenbüro zurücksause. Mich wird einfach interessieren, was Sie da so gemacht haben. Was macht denn so ein Büroleiter für einen Bundestagsabgeordneten? Organisiert Termine und.
Na klar, er organisiert, er hieft ihn durch den Tag, er ist derjenige, der freundlich am Telefon ist, der ist ja auch derjenige, der die Inhalte mitdenken muss, der die Agenda kennen sollte, der nicht gleich ohnmächtig wird, weil im Fahrstuhl mit einem plötzlich jemand fährt, der die plötzlich Bundeskanzlerin ist.
Und man ist dann plötzlich da so mitten in der Sphäre.
Ne? Ja, man ist mitten in der Sphäre, und ich würde das gerne noch ein bisschen größer ziehen, weil zum Beispiel ist Volker Beck auch einer der Ersten, der verstanden hat, dass man sich für die Uiguren einsetzen muss. Diese unterdrückte Minderheit in China, und als dann wirklich uigurische Vertreter bei uns im Büro stand, das ist die dann auch wirklich auch ja indigen angezogen waren, und einen Belang hat, der wichtig war, weil sie merken, wir sind in einer Situation, wir wissen nicht mehr ein, nicht aus, wir können nicht mehr atmen, und da ist plötzlich jemand, der Hilfe anbietet und Ideen denkt, wie man die möglich mit Mehrheiten dann in den Bundestag bringt und vielleicht darüber hinaus noch eine Ordnung schaffen kann. Na klar, vergisst man sowas nicht.
Aber wenn man dann so im Zentrum der Politik so plötzlich ist, das hätte ja wohl auch dann weitergehen können in diesem Umfeld mit Ihnen, oder?
Das hängt gar nicht so an der Person, für die ich gearbeitet habe, sondern es ist ein Bienenstock, und mich stört es nicht, wenn gesummt wird, ja, und wenn es auch schnell mal sein muss, und es ist ja vor allen Dingen Arbeiten in den Sitzungswochen. Es gibt ja auch sitzungsfreie Zeit, es ist nicht so, dass dann etwa der Politiker in den Urlaub fahren, sondern wird natürlich weitergearbeitet, aber dieser Plenumsbetrieb und auch immer im Hinterkopf haben, dass ja da eine andere Uhr noch weiterläuft. Man hat nur 4 Jahre Zeit, man muss sich rechtzeitig um eine Wiederwahl kümmern. Man muss aufgestellt werden. Man muss seine eigene Agenda irgendwie setzen und man muss Mehrheiten finden. Und da geht es in erster Linie natürlich um die Themen, an zweiter Stelle um die Abgeordneten, die diese Themen dann auch platzieren und auch für sie laufen. Und wirklich viel weiter hinter dann die Mitarbeiter. Und ja, ich gebe zu, ich bekenne ganz gern, ich fand es spannend und so weiter, aber ich wollte auch irgendwann mal raus aus dem Schatten.
Ach. Ja. Und dann ging es 2010 wirklich los mit konzentrierter Arbeit als Kulturveranstaltungsmanager Wie denn?
So gut wie. Vorgelagert war noch, dass Volker Beck sehr, sehr verständnisvoll war. Ich hatte am Ende
dieser
Politik...
Er wollte sie gar nicht ziehen lassen.
Nein, ich wollte... nicht ziehen lassen. Darauf wollte ich nicht hinaus. Aber ich hatte einen Tumor im Kopf, der musste behandelt werden. Und er hat verstanden, da ändert sich was mit meinem Leben. Damals war Bach für mich ganz wichtig. Ich durfte weiter singen. Ich habe weiter ins Reden geführt. War ja linksseitig, ist jetzt gerade nicht mehr so viel. Ne? Also linksseitig nichts hören, linksseitig weniger beweglich sein. Und dann kam 2010 plötzlich eine wahnsinnige Chance. Mark Even, der ja schon im Buchhandel tätig war, kam auf die Idee, Surkamp zieht in die Stadt. Die kommen aus Frankfurt nach Berlin. Fällt dir was ein? Und na klar, ich gesagt, wir brauchen sowas wie ein Pop-Up-Store, wir brauchen Schaufenster. Weil wenn so ein Arbeitgeber plötzlich aus einer Stelle geht und ihm vielleicht auch nachgesagt wird, Mensch, da reißt du etwas ein, dann bau gefälligst doch woanders was auf, dann möchte er natürlich beim Aufbau mit dabei sein. Und wir waren in der Linienstraße für 3 Monate mit einem Pop-Up-Store. Belegschaft war schon ausgeruht, ich durfte es machen.
Ich muss mal doof fragen, was ist denn ein Pop-Up-Store?
Ein Pop-Up-Store ist wirklich ein Laden, der für den Moment eröffnet wird. Also man nimmt sich eine kurze Zeit und spielt ein Thema, einen Inhalt oder man nennt vielleicht nur eine Produktlinie. Und bei uns war es wichtig, wir haben die Edition Surkamp behandelt. Wir wollten 3 Abende pro Woche anbieten. Das waren Diskussionen, es waren Filme, die es auch in der Edition gibt, mit Bernhard beispielsweise. Oder halt auch Themen arbeiten. Und wenn ich da zum Beispiel daran denke, dass da so ein Reinhard Götz kommen sollte und ich sollte den Abend koordinieren, ich weiß, Mensch, bei den Bachmann-Preisen hat er sich geritzt und es war alles weiß.
Berühmt
ja,
und hat er sich die Stirn aufgeschlitzt, aber das ist schon lange, lange her.
Ja, man möchte ja einfach auch, man möchte ja dann noch ein Schippchen drauflegen, da war es die Stirn und wir wollten nicht den Arm irgendwo haben. Nein, aber ich wollte natürlich danach nicht feudeln. Mhm. Und Götz war großartig. Ja, der hatte Hausrat dabei, den er überall im Laden verteilte und wir sind im Grunde genommen seine Wohnung abgegangen anhand seiner Texte. Und das war Gaga, aber intelligent Gaga.
Und das war sozusagen der Startschuss für...
Ja, oder passend zu Götz, der Moment, in dem ich Blut leckte. Mhm. Ja, also ich wollte wirklich mehr und in Berührung kommen und auch dieses Zutrauen, das Moderier mal und 3 Abende pro Woche und das waren ja auch oft sehr theoretische Themen und dann durch den Abend führen und nicht übers Wetter reden, das hat mich schon beeindruckt.
Ein Jahr später dann hoben Sie die Geistesblüten aus der Taufe zusammen mit Mark Even. Was hatten Sie da im Sinn? Wir haben vorhin schon so ein bisschen angedeutet, was das Konzept war, aber was hat der Kommunikationswirt Duncker da entwickelt?
Ich glaube, wir sind alle häufig erschlagen, weil es ist doch ein sehr, sehr komplexes Leben, das wir führen, das draußen ohne uns stattfindet und in das wir ja auch immer was von außen einholen, in unserem Fall Bücher. Und dieses Einholen, wenn da jemand sagt, Mensch, ich lege Ihnen mal was in die Hand, das passt zu Ihnen, das hat uns gefallen und uns geht es wirklich um die Literaturvermittlung, das heißt ins Gespräch kommen. Warum hat ein Autor das Buch in welcher Situation geschrieben? War vielleicht persönlich irgendwas los? Gab es wirklich was in der Welt, was unbedingt aufgegriffen und bearbeitet werden musste. Was ist die Story hinter der Story? Und wir wollten nie in Richtung Yellow Press gehen, aber wir wollten halt wirklich aufdecken, warum jemand ein gesellschaftliches Thema plötzlich in einem Roman umfasst, der wiederum in einer Familie und nur in der Küche spielt. Ja, und
aber ich meine, es ist ja dann doch, doch eine exklusive Herangehensweise, ja, wenn man sagt, also man will irgendwie jetzt nicht so auf irgendwelchen Trash verkaufen, ist ja dann auch ein Schritt in die wirtschaftliche Selbstständigkeit gewesen für Sie, denke ich mal.
Ja, sehr.
Das war ja auch ein Risiko, oder nicht?
Ja, aber ganz ehrlich, das ist so dieser Vergleich, wenn Sie hungrig sind und sagen wir mal jetzt nur mal, heute essen Sie Pizza, aber dann kann Ihnen ja kurz vor der Pizza der Gedanken aufkommen, es hätte heute auch eine Nudelpfanne sein müssen. Und in dem Fall muss aber die Pizza überzeugen. Mhm. Und wir glauben schon daran, dass das jeweilige Buch inhaltlich überzeugen muss. Es geht nicht darum, dass jemand dann nach 280 Seiten feststellt, ich habe jetzt eigentlich Lebenszeit verschenkt, weil ich weiß am Ende nicht mehr als vorher und fühlte mich nicht mal mehr unterhalten.
Ich meine, als ich das erste Mal über den Walter-Benjamin-Platz zu Ihrem Geschäft gestromert bin, habe ich gedacht, Mensch, pui, das ist aber schick hier. Möchte nicht wissen, hey, wie hoch hier die Mieten sind.
Es ist schick und das ist ja wirklich ein Steinwurf vom Kudamm entfernt, am Olivaer Platz. Aber man muss raffiniert sein. Wir hatten kurz über die Veranstaltung gesprochen. Man muss sich andere Standbeine nehmen. Wir haben ein Magazin, was zweimal erscheint, was deutschlandweit verteilt wird, was dann natürlich auch von daher wieder Leute anzieht. Und die Umgebung ist schon ganz gut gesucht. Ich finde, dieser Platz ist übrigens sehr, sehr flirty. Es gibt unglaublich galante Verhaltensweisen, die wir auch wirklich fast schon dokumentieren könnten, bei denen wir teilhaben. Es werden da Türen aufgehalten, oder es wird nacheinander geguckt. Man wird wartet ab, wann sich die oder der andere hingesetzt hat. Und ich finde, zum guten Ton gehört wirklich ein gutes Buch.
Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt. Ein hauseigenes Geistesblütenmagazin gibt es. Und es ist nicht nur so ein Heftel, sondern ein ja, fast 300-seitiges, opulent gestaltetes Buch, kann man sagen. Wirkt wie so ein sehr teurer Ausstellungskatalog. Ein Bookesine, habe ich gelesen, nennen Sie es jetzt.
Ja, ist es nicht schräg? Irgendwie dann irgendwann weißt fallen du, dann doch nur noch englische Begriffe ab, die
aber,
wir
aber,
die,
aber, hört sich,
aber,
hört
aber
sich
wir sagen ja
cool
auch Magazine
an.
Hört und
sich
Magazine.
Cool an, ja.
It's so cool.
Was liest man denn da?
Wir führen vorwiegend Interviews und es sind, wie wir im Laden haben, nur Neuerscheinungen und wir haben in der aktuellen Ausgabe beispielsweise ein langes Interview mit Jonas Eicker führen können, der den wichtigsten Literaturpreis der nordischen Länder bekam und diesen Anlass nutzte und Dänemark eine Ansage gemacht hat. Der mit Ministerpräsidentin ihrer Politik Rassismus vorgeworfen und schreibt jetzt in 5 Erzählungen, die weltweit gespannt sind, wirklich über unterschiedliche Identitäten, über gesellschaftliche Strömungen, tatsächlich auch übers Alter oder auch den Umgang mit Trauer. Plötzlich ist er bei Außerirdischen und dieses Buch, was so für mich ein Novum darstellt, weil es wirklich eine Intensität hat, schreit natürlich nach Interview mich, guck mich an. Er selbst hat lange Zeit grüne Haare gehabt, läuft in Tiger-Outfits rum und hat an jedem Ohr einen langen Ohrring. Aber es gibt halt auch wieder damit, waren vorhin kurz bei Nina Simone, es gibt plötzlich wiederentdeckte Autorinnen wie Marie-Claire Blais, die jetzt bei Suhrkamp erscheint. Dabei war sie lange Jahre vorher schon mit einem Roman da. Und ich finde das wirklich toll, wenn man erzählt, diese Frau, die aussieht, als wäre sie die vermisste Schwester von Friederike Mayröcker und Patti Smith, ja, lebt auf Key West und sie ist, das ist wirklich eine Röhre. Man merkt ihren Texten diese Dringlichkeit an und sie hat Themen behandelt wie in diesem Buch, was jetzt 3 Nächte, 3 Tage heißt. Da reist eine Frau, Renata, sie ist eine Strafverteidigerin, weil sie gesund werden möchte, mit ihrem Mann auf eine Insel. Und diese OP ging vielleicht schief, sie hat den Job sausen lassen. Ihr Mann ist wie der eigene Vater Richter, dem fällt Rechtsprechen wahnsinnig schwer. Und ausgehend seiner Frau stellt er eine Carte Blanche aus. Die darf frei leben, ja? Die darf sich mit anderen Männern erlassen, die auf Glücksspiel versuchen. Und sie macht es wegen der Gleichberechtigung der Frauen, kommt dann in eine merkwürdige Situation. Und so jemand wie Marie-Claire ist dann natürlich dann auch wieder fantastisch, weil die ist ja auch nicht mit einem Goldenkeller groß geworden. Die musste als 15-jährige Schuppern gehen, hat in Fabriken gearbeitet. Und das sind diese, da kann man gut rausholen und zeigen, diese Literaten, die wohnen nicht alle in einem Wolkenschloss. Die haben wirklich, wirklich auch an der Drechselbank gestanden oder vielleicht auch mal, wie ich übrigens auch mal Kartoffeln aus dem Glas gegessen. Ja, und das gehört mit zum Leben dazu.
Tippt einen Christian Dunker an, haben ja Bekannte gesagt, und es rollen einfach Geschichten von allen Seiten her. Und jetzt habe ich direkt ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir eigentlich vor dieser Geschichte? Beim Magazin, ne?
Wir waren beim Magazin.
Genau, 20.000 Exemplare ist die Auflage. In ganz Deutschland ist es verbreitet. Also Sie haben da auch ein kluges Netz irgendwie errichtet, Anzeigen finanziert. Es liegt in Theatern, es gibt in Buchhandlungen. Hatten Sie das von Anfang an so als ja, Nationwide Project gedacht?
Nee, es kam ja mit dem Wachsen. Wir waren erstaunt, wie viele doch dieses Projekt gut finden und unterstützen wollen und sagen, Mensch, diese Eigenart, die imponiert uns. Und es liegt nicht zwingend bei anderen Buchhandlungen, weil ich finde, dass die Kollegen natürlich ihre Hausarbeiten doch lieber selber machen und jeder möchte ja auch sein Sortiment selber kuratieren. Aber es haben, weil man es auf unserer Seite auch abonnieren können, auch Buchhändler die Idee ergriffen und sagen, Mensch, wir wollen es auch haben. Ich finde es toll, dass es beispielsweise im Schloss Gottorf liegt, in Schleswig, eine Stadt, in der vielleicht noch gar nicht so viele waren, aber wo die Sammlung Horn hängt, in die man wirklich hineingehen kann, und auf dem Rückweg greift man sich eins der Magazine oder man sieht es in der Schirn liegen oder in verschiedenen, wie Sie schon sagten, Theatern, aber auch in Szenecafés, in Galerien. Und ja, mit dem Vertrieb, das war eine schwierige Nummer. Wir sind ganz dankbar, dass uns da auch Freunde unterstützen und die sagen, wir verteilen es für euch, andere kriegen es direkt.
Es ist ja dadurch und glaube ich nicht zu vergessen, auch durch einen ganz vielfältigen Online-Auftritt, den Sie auch mit den Geistesblüten haben, ein richtiges Netzwerk entstanden, ein analoges wie digital. Es ist mittlerweile wahrscheinlich eine ganz wichtige Verknüpfung, ne?
Ich glaube, man kann das Online-Angebot nie ausklammern. Genauso wie man nicht kollabieren sollte, wenn man in der Buchhandlung nach einem E-Book gefragt wird, sollte man natürlich auch so ein paar Social Media mal spielen. Also ob es nun das F ist oder das I ist, man kann dort ja nicht nur Bild posten, man kann einfach Texte geben, man kann Einblicke geben, man kann Filme zeigen. Und natürlich nutzen wir das alles. Und ich finde es ganz schön, weil es einfach ja auch die Möglichkeit, es gibt auch die Feedback-Möglichkeit. Und dann bringt einen das vielleicht auf neue Ideen. Man muss nur einfach auch aufpassen, dass es immer lustvoll bleibt, also wohl dosiert. Man darf sich nicht daran messen lassen, weil ich glaube, da sind andere schon ins Wanken geraten, weil natürlich durchschaubar ist, wenn da eine große Followerzahl ist, dass man die vielleicht auch, man kann ja auch Follower bestellen, die sich bei einem einbuchen. Viel wichtiger ist es, dass es abwechslungsreicher Inhalt ist, dass man sowohl Buchbesprechungen hat, aber auch mal aufblendet, warum man vielleicht eine Veranstaltung nicht machen konnte. Aber ich würde nie abstimmen lassen, welche Lampen wir hängen.
Hören wir wieder Musik. Christian Dunker, amerikanischen Soul jetzt von Sister Sledge. Easier to Love heißt der Song, den Sie ausgewählt haben. Was liegt Ihnen denn daran?
Das ist eine Familie. Und Sister Sledge, die haben immer zusammengehalten. Und das waren wirklich Queens der Disco-Zeit. Und Easier to Love bringt es genau auf den Punkt. Einfach mal den Ball flach halten, zusammensetzen, sich was gönnen. Und das meint nicht unbedingt nur diese körperliche Liebe, sondern aufeinander hören und aufeinander eingehen.
Vom berühmten Album We Are Family anno 1979 haben wir Easier to Love von Sister Sledge gespielt. Für unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, Christian Dunker, Veranstaltungsmacher, Buchhändler, Moderator und Autor. Als ich unser Gespräch vorbereitete, Herr Dunker, da bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen mit der Überschrift »Wie queere Buchhandlungen durch die Krise kommen«, also zur Corona-Zeit. Da wurden Berliner Buchhandlungen porträtiert und die Geistesblüten waren auch darunter. Ich habe gestützt, nanu, mir ist das Queere gar nicht groß aufgefallen. Was hat das denn verloren, habe ich gedacht. Dann aber auf ihrer Website eine kleine Regenbogenfahne entdeckt als deutlichen Hinweis. Wir sind für alle Menschen da, jederlei Geschlechts. Und ja, momentan wird ja auch eine breite Diskussion über Gender-Identität überall geführt. Es gibt Bücher noch und nöcher zum Thema. Ist das auch für Sie, für die Geistesblüten, eine wichtige Debatte?
Also für uns ist Queer natürlich eine ganz wichtige Nummer, aber wir drücken Wichtigkeit nicht in der Größe der Regenbogenfahne aus, weil mich nervt das ein bisschen, dass sie gerade in den Sommermonaten, in den sogenannten Pride-Monaten an vielen Türen blitzt. Bei uns ist es so, dass wir Queerness dem Leben zuordnen. Also es geht um Teilhabe, um Dazugehören und nicht um eine Fahne, die man sich ans Revers steckt. Es ist einfach ein Aspekt. Es geht vor allem darum, als Mensch gewertet zu werden. Und Sexualität, wissen wir, also die meisten leben sie doch dann eher privat aus. Und es wird weder abgeflopft, ob sie stattgefunden hat. Und ich finde, es sollte sich auch keiner einmischen, welche Art dort stattfand. Und diese, es geht um Zugehörigkeit. Also sie werden bei uns staunen, dass wir, natürlich, wir haben auch queere Bücher da, aber wir machen dann nicht einen großen Aufsteller drumherum oder eine Blinklichtschlange, sondern es ist, ja, es soll ja Normalität sein.
Sie hatten mal Judith Butler in den Geistesblüten in ihrer Buchhandlung. Ich meine, sie ist die Weltikone für diese Debatte. Auch wie war das denn mit so einer Berühmtheit?
Es war unfassbar, weil es ging darum, Judith Butler wollte und sollte uns ein Interview geben. Und das war der Moment, wir hatten den Pop-Up-Store mit Surkamp zusammen gemacht, dort in der Linienstraße fand das statt und sie kam ein bisschen verspätet und nun kennen Sie das sicherlich von eigenen Interviews auch, man will erstmal ein bisschen fröhlich stimmen und natürlich demjenigen ein gutes Gefühl geben. Sie hatte nasse Haare und die habe ich angesprochen, war bei Judith Butler nicht unbedingt die beste Idee, aber ich wollte im Laufe des Interviews von ihr wissen, heute ist ja der CSD. Sie sollen einen besonderen Preis bekommen. Werden Sie diesen Preis annehmen? Haben Sie sich was überlegt, wie Sie sich bedanken werden? Und sie bekam schmale Sehschlitze und wich dieser Frage aus. Aber man möchte ja dann doch immer der Erste sein, der so eine Antwort bekommt. Ich habe dann noch 2-3 Mal nachgefragt. Und das geht nicht. Also man sollte nur einmal fragen und beim zweiten Mal, wenn sie dann nicht beantwortet wird, kapieren, man schwenkt dann um. Aber das war unvergesslich, weil natürlich ist sie die eine der hohen Priesterinnen in den Gender Studies, wie jetzt vielleicht auch Paul Preciado, ja, er hätte gerne weiter den Vornamen Beatrice geführt, aber wusste dann mit Paul, das ist schon wichtig für die Anlässe, die dann kommen werden.
Ich meine, diese Debatte hat ja aber auch auf eine ungeheuer hitzig emotionale Seite, ne? Also mit großer Empfindsam und Empfindlichkeit für jedes falsche Wort. Wie nehmen Sie das wahr, gerade auch so im öffentlichen Raum mit Veranstaltungen und Diskussionen, die Sie auch führen?
Ich freue mich, dass Sie es ansprechen. Also natürlich diskutieren wir das jedes Mal bei dieser Ausgabe, weil diese Diskussion ja seltsamerweise oder auch vielleicht berechtigterweise nicht aushält. Aber wir gendern in unserem Magazin nicht, weil wir alle gleich lieben. Wir reden an mit liebe Freundinnen und Freunde, aber dann sparen wir uns auch das in. Und ganz ehrlich, Gender ist auch immer das gefühlte, das gelebte Geschlecht. Das ist eine soziale Kategorie. Und säßen wir jetzt alle in einem Flieger, wäre mir das total schnurz, welches Gender da vorne fliegt. Hauptsache, es kann fliegen und ist vielleicht hoffentlicherweise nicht wegen des Genders irgendwie angepiekt worden. Oder auch überspitzt gesagt, würden wir jetzt diesen Aufruf machen, was wir nicht machen, aber das ist nur ein Beispiel, würden wir jetzt aufrufen, die ersten Zuhörer, die vor der Tür jetzt einem Küken den Kopf rasieren, bekommen jeweils 1.000 Euro. Sie glauben doch nicht, dass nur Männer kommen. Ja, und auch bei Küken wäre sicherlich auch die eine oder andere geköpfte Legehenne dabei, weil es emotional gefühlt immer noch das junge Küken ist. Aber damit will ich das gar nicht verunglüpfen oder veräppelnd sagen und so weiter, sondern es geht bei diesen Ansprachen ja nicht nur um die Ansprache, sondern es geht auch um die Inhalte und auch die Verbindungen, die geknüpft werden.
Aber erleben Sie da nicht auch Anfeindungen?
Nee, wenn wir es dann so erklären, dass wir wirklich niemanden ausschließen wollen, dann wird es verstanden. Wir haben schon mal den Hinweis bekommen, es wäre doch auch schön, wenn nochmal irgendwo groß divers auftauchen würde in unseren Ansprachen. Und man kann ja auch drüber nachdenken und man also auch dann auch machen. Wir hatten auch kurz vorhin über Volker Beck gesprochen und der maßgeblich sich auch um die Reform des transsexuellen Gesetzes kümmerte. Und im Gespräch mit Transsexuellen war immer wichtig eine Zugehörigkeit und nicht das Beschränktwerden auf das Geschlecht. Also ein Aspekt, der immer noch im Argen ist, man sollte auch über dieses Auskunftsverbot weiterhin nachdenken, ob diese Offenbarung wirklich bei der Person selber liegt und wenn es jemand Drittes macht, ob man da vielleicht wirklich eine Ordnungswidrigkeit verhängt. All diese Dinge werden weiterhin überlegt und es gibt noch keinen Gesetzesbeschluss.
Sie haben mich in dem Zusammenhang auf einen Zeitungsartikel aufmerksam gemacht, Christian Dunker, von der Autorin Nele Polacek, Schriftstellerin, die lange in Großbritannien gelebt hat und die hat über das Gendern eben auch geschrieben und vom dortigen Unverständnis über unsere Debatte in Großbritannien jetzt. Ich meine, man hat es im Englischen natürlich weitaus leichter, der Prime Minister kann ein Mann wie eine Frau sein. Aber in dem Artikel spürt man, wie dieses Thema gerade die alle Schriftsteller und Schriftstellerinnen wirklich bewegt, ja, und dann ist im Fall von Nele Polacek richtig aufregt, weil sie meint, das Gendern würde die Diskriminierung nur noch schlimmer machen. Möchte ich wissen, wie viele mediale Ohrfeigen sie dafür bekommen hat. Ich meine, werden wir bald Romane lesen, die durchgegendert sind, Herr Dunker?
Ich hoffe, dass es eher im Anhang, im Glossar irgendwie verarbeitet wird und dass es da vielleicht eine Lesehilfe gibt und da vielleicht auch eine Erklärung folgt. Hier wird niemand ausgeklammert. Ich fand Nele Polacek in diesem Artikel sehr, sehr mutig. Sie schreibt ja direkt, dass sie nicht auf ihre Vagina begrenzt wird und dass ihr natürlich klar ist, dass sie eine Frau ist. Aber sie möchte als Schriftsteller, Sie haben gerade den Vergleich aus dem Englischen gebracht, Madam President, wie es dort heißt und so weiter, könnte man im Deutschen auch übernehmen, ohne dass man jemanden ausschließt. Aktuelles Beispiel ist jetzt gerade aus dem Filmbereich. Wir haben zwei aktuelle Beispiele, Berlinale, die ja wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, den Preis beste Schauspielerin und beste Schauspieler abzuschaffen und dann beste Schauspielleistung daraus zu machen. Einerseits neutralisieren sie einen der Preise und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn sie 3 Jahre in Folge tatsächlich eine Frau oder einen Mann auszeichnen. Und die Amerikaner überspitzen das Ganze jetzt auch noch, ne? Dass sie einfach sagen, Oscar verdächtig möglich sind nur Filme, in denen einer der beiden Hauptdarsteller wirklich, es muss gelebte Vielfalt sein, einer Minorität zugehört oder wenn das nicht erfolgt, dann müssen 30% aller Beteiligten am Set Minoritäten angehören. Ich finde es schwierig, weil wir natürlich gerade in Geschichtsverfilmungen überlegen, die an einer Stelle dieser Welt spielen, wo vielleicht damals 1432 eben nur und nicht andere.
Ja. Und so viele Bücher, die dann auch vielleicht zur Disposition stehen. Christian Dunker, ein Mann wie Sie lassen wir nicht ziehen, ohne zu wissen, was für Bücher Sie persönlich bewegt, geprägt haben oder Sie derzeit faszinieren. Hören wir zuvor Sufjan Stevens, den amerikanischen Popstar. Musikalisches Multitalent, den haben Sie sich gewünscht. Mystery of Love. Warum denn das?
Andre Aciman stand neulich bei uns in der Buchhandlung, dass die Musik zu seinem Film Call Me By Your Name, in dem es einen wunderbaren Monolog eines Vaters gibt, der gar kein Problem damit hat, dass sein Sohn schwul ist. Und Aciman ist ein ganz feiner Kerl, wirklich ein Gentleman, der wirklich Multikulti aufwuchs und der seinen Kindern beibringt, möglichst keine Vorwürfe zu haben. Und ich werde diesen Mann fortwährend mit Pfirsichen verbinden. Und dieses Musikstück ist so schön und eingängig, dass ich dachte, jetzt ist der Moment.
Sufjan Stevens hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, unser Gast heute. Christian Dunker hat sich diesen Song ausgesucht. Kaum zu überblicken, kann man sagen, Christian Dunker ist die literarische Prominenz, die Sie in Ihre Buchhandlung eingeladen, betreut und moderiert haben. Über 1000 Veranstaltungen habe ich gelesen in den letzten Jahren. Ich vermute, dass auch Ihre private Bibliothek reich ausgestattet ist. Aber es muss natürlich auch Bücher gegeben haben, die einen Christian Dunker besonders geprägt haben, mit denen es losging oder die Sie begleitet haben.
Oh ja, die gibt es auf jeden Fall.
Durchs Leben. Erzählen Sie uns davon.
Also natürlich werden Bücher immer in Erinnerung bleiben, bei denen schöne Veranstaltungen da waren. Auf dem Gang hier ins Studio habe ich gesehen, wir sind am Michael Ballhaus vorbeigelaufen und seine Biografie, die er mit Uli Seidel zusammenschrieb, die werde ich nicht vergessen, weil wir ja einen amerikanischen und einen deutschen Abend machen und für mich ist es wirklich ein Vorbild. Und dieses Buch hat wirklich einen ganz besonderen Platz bei mir. Und es gibt Bücher, die ich immer mal wieder lese. Es gibt aber auch aktuelle Bücher. Und deswegen finde ich das immer ganz schön, wenn wir jetzt nicht über die Dostojewskis reden, die natürlich auch in meinem Bücherregal sind, sondern Bücher, die mich jetzt bewegen, weil sie wirklich thematisch auch wichtig sind. Und Neil Treadwell und Hugh Nini, zwei Männer, von denen keiner bisher was gehört haben, die trauten sich jetzt und haben ein Buch herausgebracht, das Loving heißt, weil sie Bilder sammelt, die zwischen 1850 und 1950 von sich liebenden Männern entstanden sind und eine Zeitklammer, in der Liebe zeigen nach außen vielleicht auch mit Tod bestraft werden konnte. Nun erscheint dieser Band und wir haben das Glück, dass wir es ausstellen dürfen und dass die beiden, sollte Corona es zulassen, auch kommen dürfen. Alad von Kittlitz ist jemand, den ich irgendwie sehr, sehr mutig finde, weil der nämlich mit dieser Idee, dass da jemand wirklich sämtliche Likes erfüllen kann und diesen gemocht werden hinterher strampelt, aber selbst sexuell verkümmert, finde ich wahnsinnig witzig. Ja, und wenn jemand denn auch noch aus dem Journalismus überzeugt im Buch, gefällt mir das. Mir hat Sandra Gugitschs Titel Zorn und Stille unglaublich gut gefallen, weil es für mich ein großer europäischer Gesellschaftsroman ist über eine Frau, die ins Rennen kommt, nur Abstände braucht, weil sie Nähe nicht aushalten kann. Sie ist Fotografin, deshalb ist dieses auf Abstand gegen an sich ganz gut, aber ausgerechnet ein Journalist, vielleicht jemand wie sie, sagt ihr nahe, irgendwie, sie ist eine ständige Reise, mhm, ne, und hat so viel gesehen, dass es ihre Erfahrung gar nicht fassen kann und wiederum kann ihre Erfahrung nicht all das fassen, was sie gesehen hat. Und sowas gefällt mir. Also mir gefallen Bücher, die sich an Sprache reiben, die inhaltlich thematisch wichtig sind, die mal ganz klein sagen können, wie aktuell Rose Royal oder eben auch ein bisschen umfassender wie Polly Clarks Tiger. Wenn Sie die Chance haben und sie kommt, dann lesen Sie und gucken sich dieses Buch an, eine Frau, die wirklich in die Psyche eines Tiers guckt. Und es geht nicht ums Nature Writing, sondern sie lässt Tier Tier sein und vermenschlicht nicht.
Christian Dunker, ein großer Bücherbranchenpflichttermin fällt dieses Jahr flach. Frankfurter Buchmesse findet nur in minimaler Schwundstufe statt. Wie traurig ist das denn für Sie?
Die Branche trauert natürlich, weil man hat sich dort getroffen. Man trifft sich da ja nicht nur, um neue Bücher in die Hand zu nehmen und darüber zu sprechen, sondern natürlich auch der Kontakte wegen, Menschen wiederzusehen, Autoren aus der Nähe zu spüren, die man nur vom Papier her kennt. Mich macht es einerseits traurig. Ich verstehe auch, dass Frankfurt so lange dran festgehalten hat, weil wir alle immer wieder hoffen. Nun hieß es aber lang genug, dass Covid-19 sicherlich bis Mitte nächsten Jahres da sein wird, bis es einen Impfstoff gibt. Die Idee, dass es digital gelöst werden kann, finde ich ganz schön. Man muss da immer natürlich auch aufpassen, weil diese Idee, dass dieses Event stattfindet, hängt natürlich auch an den Kosten, die so etwas kostet. Die Buchmesse ist kein Kiesel, der in den See platscht und wenn es ausfällt, dann platscht es vielleicht sogar noch um so heftiger. Und dieses alleingelassen werden mit Miete und Versicherung und dafür keine Modelle haben, die wir Außenstehenden vielleicht gar nicht sehen. Digital denken finde ich ganz wichtig und das ist im Bereich Buch ja auch möglich. Wenn diese Teilhabe hoffentlich so gestrickt ist, dass die Teil- und mitwirkenden Verlage die Rechte dran behalten, die nicht von den Autoren abgegeben wird an mögliche Dritte, finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Ich hoffe mal, dass es so sein wird.
Ich meine, wir sind jetzt wohl noch länger in diesem Corona-Achtsamkeitsmodus. Für den Herbst sehen ja viele, viele Unternehmen schwarz und die gesamte Kultur- und Veranstaltungsbranche, die zählt dazu. Die Buchhandelszahlen waren jetzt, habe ich gelesen, im August ganz gut. Gibt sogar einen Zuwachs. Aber werden wir auch da Veränderungen erleben, Christian Dunker, also dass es Kolleginnen und Kollegen von Ihnen wirtschaftlich nicht schaffen wird, diese ganze Krise die Buchbranche doch und die Buchhandelsbranche doch stärker treffen, als man denkt?
Es wird die Buchhandelsbranche so treffen, wie es den Einzelhandel insgesamt trifft. Nun müssen wir aber eigentlich jetzt wirklich nochmal auf die Solidarität gehen. Jetzt hat man wirklich die Chance, von außen den Kiez zu gestalten, in dem man leben möchte, in dem man gerade jetzt besonders Gastronomie und Einzelhandel unterstützt, die man bei sich und gern und sieht und auch über das Jahr 2020 oder 2021 hinaus. Und man darf nicht vergessen, natürlich kriegt man ein Buch oftmals besser den Hals runter als saure Tropfen, die man aus der Apotheke geholt, weil es einem irgendwas Doofes oder Schwieriges gerade ums Herz oder um die Stirn kreist. Ich finde, Bücher können helfen. Bücher sind eine Hilfestellung. Aber jetzt ist wirklich der Moment auch da, dass man natürlich auch Farbe bekennt und sich als Buchhändler freut, wenn vielleicht zum zweiten Buch auch ein drittes kommt. Mhm. Und,
haben Sie diese Solidarität, die haben Sie erlebt?
Die Solidarität, die findet auf jeden Fall statt. Und das ist einfach wunderschön. Aber auch was jetzt die Veranstaltung angeht, die trifft uns ja auch. Mhm. Wir wollen weiter und so lange wie möglich Veranstalten, aber natürlich auch im Winter bei offenen Türen. Und jetzt sind wir in der Debatte, Heizpilz, nein oder ja. Wir werden uns keinen anschaffen. Wir hoffen, dass die Gäste dicke Richtig. Jacken anziehen und vielleicht die Skiunterwäsche tragen. Es gibt so viele Bücher, die man gemeinsam erleben möchte. Und ja, der Buchhandel kann es schaffen, aber natürlich nie ohne Leser.
Und dann hoffentlich schreiten dann wieder so die Weltstars über den Walter-Benjamin-Platz. So wie ein T.C. Boyle oder so.
Das wäre doch lustig. Und wir arbeiten natürlich daran. Netze sind ausgeworfen. Wir hoffen, dass der eine oder die andere wirklich hineintappt. Und man kann ja auch einfach nur mal auch jemanden bei uns im Raum erleben, weil die lesen ja auch und lassen sich genauso führen. Und die wenigsten tragen zumindest im Winter keine großen Sonnenbrillen, sondern ihre Gesichter sind einsichtig und oft sind die auch ganz nahbar. Ich freue mich, bin dankbar für diese Kontakte und auch diese Gespräche, die sie oft miteinander bringen. Und ich wollte einfach nochmal sagen, mein lieber Scholli, ich bin Ihnen so dankbar, dass ich hier heute da sein darf.
Auch das rührt uns ja. Wir haben uns gefreut, dass Sie unser Gast sein wollen. Was findet denn in der nächsten Zeit in den Geistesblüten statt?
Wir haben in der kommenden Woche Olgas Krasnjovas Premiere Der verlorene Sohn. Und das ist auch ein Roman, der mit Identitäten spielt, weil ein junger Mann im Kaukasus kriegt, als Faust von seinem Vater, einen Imam, den es wirklich gab, dem Zahn gegeben wird, damit es hoffentlich zu friedlichen Verhandlungen führt. Und die Woche drauf haben wir Emma Becker und Pascal Hueck bei uns. Und dieses Buch heißt La Maison. Emma Becker kennt vielleicht einige schon von ihrem Vorgängerbuch Monsieur. Es hat für einen Skandal gesorgt, weil sie ausplauderte, wie es war, einen 30-jährigen oder 30 Jahre älteren Freund zu haben. Nun schreibt sie über einen anderen Selbstversuch in Frankreich, längst ein Skandal. Sie hat 2 Jahre in einem Edelbordell in Wilmersdorf gearbeitet. Nun ist aber in Frankreich Prostitution verboten, anders als bei uns. Und dieses Buch ist sehr literarisch und beginnt mit Gerüchen.
Vielen Dank, Christian Dunker, für Ihren Besuch und das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Viel Glück weiterhin für Sie und alle Geistesblüten der Zukunft. Auch ein Gruß an Ihren Partner und Kompagnon Mark Even. Sagen Sie uns noch ein paar Worte zu Ihrem letzten Musikwunsch. Ila Mines, die Sängerin aus Kolumbien, und ihrem Lied They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong. Sie haben mir gesagt, es wäre hart, aber sie lagen falsch.
Einerseits geht es mir bei dem Lied darum, dass man einfach nicht drauf hören sollte, wenn jemand sagt, das schaffst du sowieso nicht, ob es nun die Älteren sind oder Gleichaltrige, einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen haben und dann wirklich auch umsetzen, nach vorne gehen, nicht sitzen bleiben, nie die Knie irgendwie zusammendrücken, sondern laufen.
Ila Mines, also zum Schluss dieser Zwischentöne. In der nächsten Woche wird sie an dieser Stelle meine Kollegin Maya Elmenreich begrüßen. Sie hat die Autorin und derzeitige PEN-Präsidentin Regula Fenske zu Gast. Ich bin Joachim Scholl, wünsche uns allen noch einen schönen Tag, eine hoffentlich gute Woche. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.